die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
2 Meter groß, braunhaarig, sportliche Figur. Sieht so der perfekte Boyfriend für Romance-Leserinnen aus? Dr. Stefan und Mr. Ralf sprechen mit Professor Gerhard Lauer über den Einfluss von Romance auf den Beziehungsalltag der Leserin. Und damit herzlich willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Ja, heute in der Kinderbuchpraxis ist Professor Gerhard Lauer zu Besuch. Und zwar ist er in der Universität, der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, auf dem Gutenberg-Lehrstuhl für Buchwissenschaft, den Schwerpunkten empirische Leseforschung und digitale Buchwissenschaft. Und ja, ein ganz spannendes Gesprächsthema, mit dem wir uns heute befassen wollen, ist das Thema New Adult Literatur. Da gab es nämlich eine sehr, sehr interessante Podiumsdiskussion in Leipzig.
Mit ihm und Professor Stollfuß, genau. Und das war so spannend, dass wir gedacht haben, da müssen wir mehr wissen. Da müssen wir viel mehr wissen. Und deswegen schön, dass du da bist. Und ich steige mal direkt ein mit der Frage, es ging um Book Boyfriends. Unter anderem, dass nämlich Leserinnen von Romance-Romanen dann auch ganz bestimmte Vorstellungen im Lauf mit der Zeit entwickeln, wie vielleicht Freunde und Freundinnen zu sein haben. Also, dass die Tropes irgendwas auf Dauer mit ihnen machen. Wie ist das? Was machen die Tropes mit diesen Leserinnen auf Dauer?
Also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung hier in eure tolle Kinderbuchpraxis. Und Bookboyfriends sind wirklich ein erstaunliches Phänomen, denn sie machen etwas mit den Leserinnen, die es hauptsächlich sind, aber wir können nachher auch noch über die Leser sprechen, das ist auch interessant. Also, diese Bookboyfriends bilden so etwas wie ein Versuchskaninchen, wie könnte mein tatsächlicher mein Boyfriend sich verhalten? Also, hat er wirklich den schönen Hundeblick? Ist er auch so schön braunhaarig? Also jetzt mal von den äußeren Merkmalen anzufangen. Aber es sind auch tatsächlich Verhaltensmuster. Also ist er rücksichtsvoll? Nimmt er mich wahr mit meinen Bedürfnissen? Sind also sozialpsychologische Dimensionen, die da erprobt werden.
Also Idealvorstellungen eigentlich.
Ja, Idealvorstellungen. Und das beißt sich ja auf den zweiten Blick schon damit, dass in vielen dieser Romance durchaus toxische Beziehungen geschildert werden. Und die toxischen Beziehungen, die sind halt besonders interessant, weil dort das Scheitern, das Misslingen, auch die Überschätzung zum Thema werden. Also kann ich selber so sein? Möchte ich tatsächlich jemanden so haben, der so toxisch sich mir gegenüber verhält? Also man erprobt gerade auch in Kontrastfiguren das, was man vielleicht nicht haben will. Und der Bookboyfriend oder die mehreren, viele haben nicht bloß einen, sondern mehrere, die sind so etwas wie die Möglichkeiten, wie mein tatsächlicher Freund sich verhalten sollte.
Aber ist das nicht nur eine Darstellung von, ich sag mal, den Sonnenseiten und den Schattenseiten einer Persönlichkeit? Also jeder ist ja nicht nur toll und jeder hat ja so seine Dinge, an denen er vielleicht noch ein bisschen arbeiten muss oder
die hellen und die dunklen Seiten, meinst du?
Genau, oder vieles ist ja auch in den Geschichten selber ist ja familiär geprägt, also der reiche Sohn, der irgendwie von seinem Vater in der Regel dann gezwungen wird, Dinge zu tun, die er gar nicht tun will, aber wo Erwartungen auf diese nachfolgende Generation übergestülpt werden, wo man dann denkt, ach, man muss ja Mitleid mit ihm haben. Der hat es ja auch nicht leicht in seinem Leben, obwohl er reich, berühmt, 3 Autos und sonst was hat. Aber das sind ja so
ein bisschen beides. Er hat eine ganz verletzliche Seele
meistens. Ja, das schon auch. Genau, die gerettet werden soll. Also es gibt natürlich dieses Rettungssyndrom da drin, dass man genau diese eigentlich wegen der schlechten Eltern, die ihm zu viele Autos geschenkt haben, nie beigebracht haben, mal die eigenen Bedürfnisse zurückzuschrauben und sich zu verhalten, dass andere auch Platz haben. Genau, das sind natürlich die Themen, die dann diskutiert werden. Also, ich würde es mal so sagen, In den Leiden des jungen Werther kommt ja auch nicht vor, dass Werther mal sein Zimmer aufräumt oder seine Bücher ins Regal stellt, sondern es kommen wirklich nur die Seelenbewegungen vor. Und das ist genau das, was uns so interessiert. Wir lesen ja Bücher nicht für den Alltag, sondern wir lesen Bücher, weil sie uns etwas über soziale Beziehungen sagen. Egal ob Anna Karenina, Werther oder Icebreaker, das sind die Hauptthemen. Und von dort aus sind die Leserinnen in der Lage, erstaunlicherweise, auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick gar nicht so erstaunlicherweise, in der Lage, Rückschlüsse auf ihre eigenen sozialen Bedürfnisse. Wer bin ich? Wie soll eigentlich meine soziale Umwelt aussehen? Und wie soll sich vor allem der Mensch verhalten, der mir am nächsten ist, mit dem ich vielleicht sogar intime Beziehungen eingehen möchte. Das auszubaldowern, dazu sind diese Bücher offensichtlich geeignet. Und die Frage ist, liegt es an den Büchern oder liegt es daran, weil sich eine solche Kultur, mit der die Bücher genau so zu lesen, etabliert hat? Also die Frage ist, ist es eine Buchqualität oder ist es eine Fanqualität? Das ist nochmal ein anderes Thema, aber jetzt erst einmal zum Festhalten. Man versucht nicht nur die Sonnenseite zu sehen, sondern auch, also die blonden Figuren zum Beispiel, also das ist ein bisschen topisch aufgeteilt. Die Blonden sind die negativen Figuren, diejenigen, die nicht in der Lage sind, den Status des Bookboyfriends zu erwerben. Die Bookboyfriends sind in der Regel braunhaarig und ungefähr 2 Meter groß und Eishockeyspieler und so weiter. Und die müssen dann Qualitäten haben, die im Kontrast zu den blonden, hochnäsigen Typen die Qualitäten haben, die man dann beim echten Buch
Beim echten Boyfriend. Also das sind ja ganz viele Stereotype, die dann auch wenn man, sage ich mal, 50 solcher Romance-Titel liest, da passiert dann was. Eben passiert hier auch was. Und zwar ein Rauschen ohne Ende.
Aber jetzt ist
Kabel.
Alles gut.
Irgendwas in dem Kabel hier gewesen wahrscheinlich.
Ja,
ich wiederhole nochmal, damit nicht das Rauschen reingeht. Wo war ich genau? Also man hat dann oft mit Stereotypen zu tun, weil wenn man 50 solcher Romance-Titel liest, man dann auch oft merkt, irgendwie gleichen die sich von den Charakteren doch sehr ähnlich. Häufig gibt es 4 verschiedene Freundinnen und die eine ist sozusagen die Seele, die immer an der Seite ist, unverbrüchlich, mit der kann man durch dick und dünn gehen. Die eine ist eine ganz fiese, die nur vordergründig lieb ist und hintenrum die Bitch, genau, also in die Pfanne haut und intrigiert und also diese verschiedenen Typen und dasselbe bei den Jungs wahrscheinlich eben auch. Aber was ist dieser Reiz eigentlich an diesem immer Gleichen oder dass die immer eigentlich vorkommen müssen?
Also das ist das verblüffende Phänomen, dass schlechte Bücher funktionieren können. Das sind schlechte Bücher. Sorry, Icebreaker ist kein gutes Buch. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das liegt nicht bloß an den Stereotypen. Das ist teilweise auch schlecht erzählt. Es ist so in kleine
Handlungsarm,
TikTok, Handlungsarm in TikTok-Szenen zerlegt. Das wissen die und das wird ja auch diskutiert. Das heißt, sie lesen gezielt diese Bücher, weil sie Stereotyp sind, weil sie seriell hergestellt sind, also man könnte sie mit einer KI wahrscheinlich schreiben oder wird sie demnächst damit schreiben. Und trotzdem nutze ich genau diese Typisierungen, um in diesem Figurentableau dann zu überlegen, wo gehöre ich rein? Wo gehören meine Gefühle rein? Wer bin ich? Bin ich eher so der Bitch-Typ oder bin ich die treue Seele? Wie sieht das Gegenüber aus? Wie sieht das Pairing aus? Also wer gehört zu wem? Dieses Matching, was ja auch am Ende wieder Stereotyp ist. Aber dass das durchgespielt wird, dass dann Konstellationen aufgebaut werden, die eigentlich gar nicht funktionieren. Das ist eigentlich von Anfang an klar. Es wird aber trotzdem durchgespielt, damit klar ist, aha, so soll's nicht sein. Und das sind ja Konstellationen, wo ich mir denke, auf den ersten Blick, wie dämlich. Und auf den zweiten Blick, ja, ich glaube, unsere Gedanken sind nicht immer so hochtrabend, wie wir unsere eigene Moral finden, sondern wir machen das oft an typisierten Konstellationen fest. Übrigens auch im Alltag. Unsere Alltagspsychologie funktioniert sehr stark typisiert und darüber bilden wir eigentlich aus, was unsere moralische Orientierung ist und damit auch unsere persönliche Identität ist.
Das sind ja eigentlich alte Schemata, wenn man mal überlegt. Hedwig Kurz Mahler Romane haben auch schon so funktioniert und die Desiree Heftchen und Arzt Heftchen Romane haben mit denselben funktioniert und oft fiel uns beiden auf, dass die Rollenbilder, dass das sehr alte Rollenbilder plötzlich wieder werden, wo man denkt, die sind doch recht konservativ und auch die stärksten Mädchenfiguren, die dann am Ende schmachtend wieder sich unterordnen und doch eigentlich den wirklich starken Jungen oder jungen Mann unbedingt dann haben möchten, der sie durchs Leben zieht.
Weil es ist auch immer so eine also die Leseerfahrung jetzt aus diesen College-Romanen, aus diesen Jugendromanen, die es jetzt aus den 80er, 90er gab, da war irgendwie diese Rollenverteilung ja immer anders. Da war ja, ich sag mal, der erfolgreiche Eishockeyspieler, da waren es dann in der Regel immer die Footballspieler, die da eine Rolle gespielt haben, die unglaublich attraktiv waren, die waren eben auch die 2 Meter großen, kräftigen, die wurden ja am Ende der Geschichte ja immer demaskiert, die waren ja immer die Bösewichter und der unscheinbare Nerd mit der komischen Frisur und den komischen Klamotten, der wurde einmal zum Friseur geschickt und einmal nur eingekleidet und dann sah er total super aus. Und dann wurde aus diesem Klassen-Nerd wurde dann plötzlich doch der begehrenswerte junge Mann.
Also das hässliche junge Entlein.
Das Entlein wurde zum Schwan, aber okay. der Schwan war eigentlich ein falscher Schwan und das hat sich ja jetzt gewandelt, weil jetzt ist ja dieser falsche Schwan wird ja jetzt, da muss man ja nur irgendwie nochmal nachhelfen, damit er dann auch zum strahlend weißen Schwan wird. Also dieser Nerd, der spielt jetzt diese Nerd-Rolle. Also es gibt ja oftmals in diesen Büchern auch immer den unglaublich guten Freund. Der ist dann vielleicht schwul oder der kommt irgendwie als Partner gar nicht in Frage. Weil
aber Friends to Lover hast du doch auch.
Das da schon.
Friends to Lover,
ja. Ja, aber das ist ja meistens nicht der Nerd.
Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert.
Das ist ja oftmals auch genau diese Rolle. Der unattraktive, also der arrogante Baseballstar ist ja auch oftmals diese Enemy-Rolle. Und der wird dann plötzlich doch irgendwie attraktiv, weil er ist ja nicht, in Wahrheit ist er ein ganz netter. So, also genau. Diese Rollen haben sich so verschoben.
Dank ihr.
Ja, und dem muss man helfen. Mhm. Und das sind ja dann auch diese Rollenverschiebungen, die ja dann irgendwie dann wieder in diese klassischen Muster zurückfallen, wo man sagt, ja, brauche halt so eine starke Schulter zum Anlehnen und ich krieg den schon so hingebogen, dass er netter ist und da kann ich mich dann wieder fallen lassen. Man muss ja nur diese weiche Seite an ihm herausfinden.
Aber ist nicht mit diesem Genre jetzt plötzlich schon so ein Rückfall? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Gerhard, dass da so sozusagen man eigentlich wieder eine Rolle rückwärts macht, wo man gedacht hat, man wäre inhaltlich, sage ich mal, schon weiter.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ehrlich gesagt bin ich da ganz, ganz skeptisch, ob wir so einfach weiter sind. In der Sozialpsychologie spricht man da gerne vom Gender Equality Paradox. Mhm. Das meint, dass in Ländern wie Tunesien der Anteil der Frauen, die ein Ingenieurstudium aufnehmen, weit höher ist als in Schweden oder in der Bundesrepublik Deutschland. Und das hat damit zu tun, dass wenn sie in Tunesien aus bestimmten Einsagungen des sozialen Lebens rauskommen wollen, lohnt es sich, ein solches Studium, das außerhalb der gesellschaftlichen Erwartungen steht, anzufangen. Wenn sie aber die Freiheit haben, alles tun zu, oder vergleichsweise frei sind in einer liberalen Demokratie wie in Schweden oder in Deutschland, dann fangen sie an, ihre eigene Identität viel mehr zu inszenieren. Sie haben die ökonomischen Mittel dazu, die Gesellschaft toleriert es, sie können die Haare in blau haben, in grün, in blondiert, wie auch immer. Es spielt keine so große Rolle. Und das führt dazu, und das ist sehr gut erforscht, dass Rollen zwischen Männern und Frauen besonders sehr stark ausgelebt werden. Und zwar dann, wie manche eben dann urteilen, konservativ ausgelebt werden. Aber es ist nicht konservativ, sondern wir inszenieren uns genau in diesen Rollen. Und das spielen diese Bücher sehr, sehr stark an, weil es ja darum geht, dann auf Instagram zum Beispiel zu posten, dass der tatsächliche Freund sich dem Buchboyfriend anpasst. Und dann wird geschrieben, oh, er hat das jetzt genau so gemacht, wie es im Buch beschrieben wird. Und ich bin glücklich.
Ja. Also Traumpartner gefunden.
Genau. Und manchmal gibt es dann auch Jungs, die im Hintergrund stehen und dann auch bestätigen, dass sie sich so verhalten. Und das haben sie gar nicht gewusst, dass sie sich verhalten wie Figuren aus diesen durchaus schlechten Roman, um nicht wiederum darum zu reden.
Jetzt sind wir die ganze Zeit bei den Mädchen oder den weiblichen Leserinnen oder jungen Frauen. Gibt es das umgekehrt sozusagen auch? Also es gibt ja auch schon noch ein paar Prozent männliche Leser, irgendwie 15% sowas etwa, denkt man. Wie ist es mit denen? Funktioniert das da genauso oder ist es da anders?
Aber die müssen das ja lesen, sonst würden sie ja nicht die Rollen einnehmen, die in den Büchern beschrieben sind. Ja,
vielleicht also dafür braucht man die. Ja so.
Ach, sie sind so.
Ja, das
ohne
kann
zu
ja
lesen.
Sein.
Aber wer schlau ist, liest doch auch einfach mal nach, damit er dann weiß, was erwartet
die,
wird.
Was die zukünftige Freundin
genau, für was schaut. Die, ja, die, was sie nämlich machen, ist sich gegenseitig laut vorlesen. Also das ist ja wieder total angesagt, sich gegenseitig einzelne Szenen vorzulesen, in denen eben bestimmte partnerschaftliche Konstellationen ja ausgestaltet sind. Und dann liest man sich das vor und redet darüber und sagt, oh, du hast dich gerade doch gestern so verhalten, wie hier in der Szene beschrieben wird. Du bist mein Real Boyfriend ist wie mein Book Boyfriend. Mhm. Und darüber posten wir jetzt und das Ganze zeichnen wir auf. Und das finden wir total fancy.
Also Reading Partys, die auch wieder in sind.
Genau. Also es ist nicht Buddy Read, wo man eben gemeinsam liest, was ja auch ein großer Trend ist, sondern auch tatsächlich laut ein Buch zusammen vorlesen, sich gegenseitig vorlesen. Also deshalb, falls der echte Boyfriend nicht so lesenerdig ist, dann kann das Girl eben dem Boy vorlesen.
Das ist auch ein Gruppenzwang, Gerhard. Also dass man irgendwie dann, also wenn viele so sind sozusagen, dass die, weiß ich nicht, die weiblichen Leserinnen vielleicht, wenn ich 30 solche Bücher gelesen habe, aber auch zusammen lese mit anderen, man spricht darüber, dass man sich so ein bisschen in diese Richtung hin vielleicht verändern möchte oder der Junge eben auch oder junge Mann dann auch denkt, dann müsste ich vielleicht ein bisschen mehr das inszenieren oder zumindest nach außen zeigen.
Ja und leben. Also wir haben das ja jetzt im Augenblick so als eine Zweierkonstellation beschrieben. Aber was ja eigentlich der Rahmen ist, dass es eine größere Fankultur ist. Und in dieser Fankultur gucke ich, was macht meine Freundin, die auch diese Bücher liest und ganz cool findet und mit mir zu irgendwelchen Events wie nach Leipzig und anderen fährt. Und mit der vergleiche ich mich. Und die hat gerade mit ihrem Boyfriend die und die Szene gelesen und darüber gepostet. Dann will ich das auch tun. Also die Bedingung der Möglichkeit, dass das so ein großes Phänomen ist, ist die Fankultur. Und Fans investieren alle Zeit und alles Geld und vergleichen sich immer mit den anderen. Und da gibt's eben die Guten und die Schlechten, mit denen man sich vergleicht. Also die von Mainz 05 reden nicht mit denen von der Eintracht und so weiter. Genauso funktioniert es da auch. Also man gehört dann einem bestimmten Genre an. Zu diesem Genre gehört eine bestimmte Lesekultur. Und in dieser Lesekultur ist es eben hoch angesehen, wenn ich meinen tatsächlichen Boyfriend mit dem Bookboyfriend vergleiche oder nach einem echten Boyfriend Ausschau halte, der meinem Bookboyfriend näher kommt. Und das wird kultiviert, das wird geteilt, darüber wird gesprochen unter Freundinnen, aber eben digital.
Das wobei auch real. Ich habe das auf der Leipziger Buchmesse erlebt. Und zwar die Bücherbüchse, die sozusagen Farbschnitte, also Bücher veredelt mit Farbschnitten, wunderbar. Und da ist 50 und 70 Meter lange Schlangen. Und ich habe Lisa Strauß von der Bücherbüchse mal gefragt, sag mal, wie lange wartet man denn dann? Ich sagte 4 Stunden. Also da wartest du 4 Stunden, bis du dann eben zu den Farbschnitten darfst. Und währenddessen in der Schlange, die unterhalten sich ja. Die sind ja gar nicht stumm, die unterhalten sich. Und intensiv. Sind da schon in Community, es treffen Leute zusammen, die sich vorher noch nicht gesehen haben, aber der eine steht davor, der andere dahinter. Und dann reden die, ich dachte, die würden über reale Frauen sprechen oder junge Frauen. Nein, das waren, wie sich dann herausstellte, Bücherfiguren und wie die Linda, unglaublich, und dass die, also wo ich dachte, das ist dann, das habe ich erst gebraucht, das waren Bücherfiguren dann plötzlich. Also, ne? Und das war aber fast wie das reale Leben, wie die sich ereifert haben, dass man sich in der Situation doch nicht so verhalten kann und dass das unmöglich ist und wie man das überhaupt, und wenn ich die sowieso gewesen wäre, na, dann hätte ich aber schon lang, und das waren dann wirklich Bücherfiguren.
Aber es ist ja ein bisschen so wie Second Life eigentlich. Das hat ja auch mal einen riesen Hype gegeben, dass man sich mit seinem Avatar in so einer digitalen Welt bewegt hat und dann natürlich im Grunde auch das getan hat, was man im realen Leben so manchmal macht, nicht macht oder sich auch verhalten hat, und natürlich da eben auch andere Personen oder andere Avatare hinter den Personen stecken, denen begegnet ist und dann eben auch beurteilt hat, wie die sich einem gegenüber verhalten, weil da die Regeln einfach neu geschrieben waren. Und ein Buch schreibt ja auch seine eigenen Regeln. Also es ist ja, die Welt beschreibt ihre Regeln neu und man selber ist dann halt plötzlich Teil dieser Welt und guckt sich das an und hat dann Figuren, die fast so real sind wie die Freundin, mit der ich warte, der ich dann eben Verhalten zubillige oder verurteile oder die für mich dann halt auch wie so ein Gegenüber darstellen. Und das ist dann schon, glaube ich, auch so ein Bedürfnis, deswegen funktioniert es ja auch so gut, dass man das gerne in einer anderen Form lebt oder leben lässt, also, eigentlich.
Die Psychologen haben dafür ein schönes Wort, das heißt parasozial. Das heißt nicht über dem Sozialen, sondern es ist wie Calvin und Hobbes, wo eben der kleine Junge und der Plüschtiger eben füreinander absolut real sind. Und das ist das, was Fans betreiben. Also die Leser von Rousseau zum Beispiel, die sind nach Montmorency gepilgert im 18. Jahrhundert, also wirklich vor langer, langer Zeit, 250 Jahre her. Aber natürlich wussten diese Leser, dass Julie und Saint-Brieuc erfundene Figuren von Freund Jean-Jacques sind. Also da führt kein Weg dran vorbei. Trotzdem sind sie hingefahren, waren so begeistert, den Autor zu treffen, und haben sich mit dem ganz unterhalten über Julie und Saint-Brieuc, als wären das die Nachbarn oder die Love Interests und so weiter. So, also das nennen wir parasoziale Beziehungen. Das heißt, wir können mit erfundenen Figuren, von denen wir wissen, dass es sie nicht gibt, ein wirklich enges Verhältnis haben, teilweise sogar enger als mit realen Personen. Und das ist genau, was in dieser Fankultur gesteigert wird. Und es gibt eben Verlage, ich weiß jetzt nicht, ob in Leipzig welche waren, aber in Frankfurt waren einige Schauspieler da, die Bookboyfriends repräsentieren, eben diesen Eishockeyspieler aus Icebreaker und so weiter. Also die
Buchfiguren.
Buchfiguren in realen Schauspielern nach, auf der Messe. Und sie buchen als Fan einen Selfie-Termin mit ihrem Bookboyfriend. Also sie machen Bilder.
Man kennt das oder, von Manga sozusagen seit Jahren, ne? Wo man auch in eine Manga-Figur hineinschlüpft.
Ja. Gut, aber da bleibt es noch ein bisschen äußerlicher, weil da steckt ja, ich glaube, in diesen Bookboyfriends steckt ja durch diese realistische Erzählung eigentlich nochmal eine viel größere Nähe drin, als wenn ich mich jetzt neben irgend so einen Star-Trooper stelle oder neben irgend so eine Manga-Prinzessin, das ist dann, glaube ich, doch nochmal eine etwas andere Wahrnehmung. Oder ist das egal?
Also nehme
ich
das, gibt Manga-Figuren, also Menschen in Manga-Figuren, die sehr real sich so fühlen. Das also in Leipzig schon auch wieder gut zu beobachten. Ja, die auch genau wissen, wie das und das reagiert. Also die spielen und reagieren auch so, wie diese Figur das nun mal so macht. Das ist vorgegeben.
Ja, das ist wie die Leser von Werther dann eben die Kleidung und die Sprache anpassen eben an Werther. Das gehört eben zu einem echten Fan dazu. Und das können wir bei den Bookboyfriends sehen. Oder die organisieren sich in Buchclubs, die sich auch in Person treffen. Also deshalb, das Digitale ist immer die Umwelt. Die treffen sich sehr wohl, aber auch in der realen Welt. Und dann wissen sie, dass bestimmte dieser Bücher verfilmt werden. Six of Crows zum Beispiel, da habe ich ein schönes Beispiel. Da sind dann Teile unserer Studentinnen, die haben das nicht bloß gelesen und sich die Verfilmung angeguckt und natürlich intensiv damit über diese Figuren gesprochen. Und dann haben sie gehört, dass diese Schauspieler nach Paris kommen und dann fährt der ganze Buchclub nach Paris und bucht vorher auch die Selfie-Termine und wollen mit den Schauspielern, die ja noch nicht mal die Figuren sind. Also man muss ja überlegen, wie viele Transformationen da dazwischen sind. Und trotzdem ist es ihnen wert, sie spielen das, also man übernimmt selber eine Rolle, die Gegenüber nehmen eine Rolle, aber was eben ernsthaft dabei ist, sind, was man früher Conte Moreau genannt hat, also die Moral der Geschichte. Worum geht's uns eigentlich? Warum beschäftigen wir uns so intensiv, geben so viel Geld aus für diese Bücher, organisieren uns als Buchclub, fahren zu den Buchmessen und so weiter? Warum tun wir das? Ja, weil es etwas mit unserem Leben zu tun hat und möglicherweise sogar unser Leben verändern kann. Und das verachten wir natürlich aus der etablierten Literaturwissenschaft, weil wir formal-ästhetisch trainiert sind zu argumentieren, also so ein schöner Adorno drüber laufen lassen, das ist das, was wir gerne haben.
Aber wir stehen ja drüber.
Genau, ja. Wir stehen drüber, aber wenn wir ganz ehrlich sind, also...
Das sind Grundbedürfnisse.
Genau, und wir wollen auch bei Büchern weinen, das gehört auch dazu. Genauso gehen viele ins Kino, weil sie weinen wollen.
Lässt das mal nach, würde mich interessieren.
Ich weiß nicht, wie es
Ihre Beobachtungen
sind. Euch geht. Also gibt's nicht diese Musikstücke, die ihr anhört, weil ihr wisst, dass ihr dann heulen müsst?
So. Ja, doch. Und
ja, das wenn ich ehrlich bin,
bei diesem
sehr,
Film
sehr lang.
Casablanca, auch wenn ich den viermal gesehen habe, es gibt, und ich weiß ja, wie es ist, es gibt immer wieder da Szenen, ich hab's Wasser in den Augen und dann läuft's und dann läuft's und ich bin voller Wasser sozusagen, weil das so, ja, okay.
Ja, stimmt. Also okay, ja. Frage bei ist auch nicht so einfach,
genau,
wenn man
also,
so sozialisiert ist. Aber
genau, also okay, Frage beantwortet.
Ja, aber ich habe noch was anderes, weil das gehört ja auch immer mit dazu. Also man kann ja das, was wir jetzt gerade gehört haben, ja auch, ich sag mal, in der Schlange bei der Bücherbüchse leben oder in der Community untereinander. Aber da gehört natürlich auch noch wahnsinnig viel Inszenierung dazu. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt. Also ich selber würde mich mit meiner Adorno-Lektüre wahrscheinlich nie so positionieren, wie jetzt Leserinnen oder Leser mit ihren neuen 7 New Adult Büchern, die sie jetzt unbedingt im nächsten Monat noch lesen müssen. Also dieses nach außen tragen dieses Lebensentwurfes oder dieser Figuren, das gehört ja auch noch mit dazu. Und das ist doch auch eigentlich ein sehr, sehr neues Phänomen. Oder ist das doch irgendwas, was doch seine Wurzeln auch in anderen Dingen hat, die früher schon eine Rolle gespielt haben?
Naja gut, also es gibt ja diese schönen Berichte über die Auftritte von Franz Liszt. Da haben sich die Leute auch, oder die Zuhörerinnen, also die stehen gelassene, nicht ausgetrunkene Teetasse von Franz Liszt sich in ihr Parfümflakon geschüttet haben und auf den Kaminsims gestellt haben, die haben sich natürlich auch inszeniert. Aber das sind natürlich, sagen wir, überschaubare soziale Kreise gewesen, einfach zahlenmäßig, weil ein Liszt-Konzert, das waren nicht teuer. So viele, die es gehört haben, das war teuer und aber wir sind eben eine Wohlstandsgesellschaft, in der immer mehr Menschen an der Kultur teilnehmen können und sie machen das halt ungefragt und genauso lauthals und manchmal ungezogen, wie das die Zuhörerinnen von Franz Liszt auch schon gemacht haben, nur jetzt in einem viel größeren Maße und sie haben durch die sozialen Medien natürlich eine Reichweite. Ich meine, wer konnte sich das vorstellen, wenn irgendein tolles Konzert in Leipzig war, bis das nach Paris durchgedrungen ist, wie sich die Fans verhalten haben? Das kam dann durch, das hat ein bisschen gedauert. Und dann gab es ein bestimmtes Fanverhalten, da hat man sich dann angepasst. Aber es hat eben eine kleinere Gruppe erreicht und es hat länger gedauert. Jetzt geht es eben in Echtzeit.
Paganini dauerte ein halbes Jahr und jetzt geht das in Echtzeit. Du hast vorhin das Stichwort Verachtung genannt.
Und in was im Zusammenhang? Verachtung?
Naja, dass man drüber steht und sagt, ach, man belächelt es, man nimmt es nicht so ernst. Ja, man steht drüber. Also, du hast gesagt Verachtung, aber man hat oft, wenn man im Buchhandel ist, gibt es auch unterschiedliche Haltungen und normalerweise erhält sich ja der Buchhändler zugute, dass er sagt, beraten ist meine Kernkompetenz, aber wir erleben ganz häufig auch, dass Buchhändler dann sagen, also nein, das lese ich ja gar nicht, also kann ich es logischerweise auch nicht beraten. Es gibt einige, die klug genug sind, junge Mitarbeiter damit zu befassen und inzwischen ein Drittel ihres Umsatzes damit generieren mit Romans-Titel und andere sagen, nein.
Die fasse ich nicht so an und dann kommt ja immer der berühmte Satz, ich habe ja auch gar nicht die Kundschaft dafür oder meine Kundinnen und die wollen das ja auch gar nicht, was natürlich auch irgendwie so eine Henne-Ei-Frage ist. Also wenn ich weiß, ich kriege die Bücher nicht, die ich jetzt gerne möchte, dann gehe ich da ja auch nicht hin und umgekehrt, wenn ich sie nicht anbiete, komme ich ja nicht auch vorbei und habe das Gefühl, ich kriege hier Tipps oder werde beraten. Vielleicht wissen die aber auch einfach schon ganz genau, was sie wollen. Dann brauchen sie es Beratung da ja gar nicht so sehr.
Wie sind deine Beobachtungen, sage ich mal, im Handel oder im Buchhandel mit diesem Phänomen, dass es sozusagen die zweitklassige oder für viele vielleicht die zweitklassige Literatur ist, die man mit spitzeren Fingern vielleicht anfasst.
Ja.
Lesefutter oder ich weiß nicht, wie deine Beobachtungen da sind.
Ja, die sind ganz ähnlich wie eure. Es gibt diejenigen, die es an die jüngere Kollegin dann weiterreichen. Das ist ein sehr kluger Schachzug. Der andere Weg besteht darin, zu sagen, hier besteht ein Beratungsbedarf und zwar deshalb, weil sogenannte spicy Szenen drin sind und da kommen dann durchaus auch Mütter und sagen, ist das was für meine 12-jährige Tochter? Deshalb, die Bücher muss man schon einschätzen können, gerade was diese sogenannte spicy, also Sexdarstellung betrifft. Und deshalb würde ich keine Bücher rausgeben und so nehme ich das auch wahr, zumindest bei den Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt sehr punktuell befragt habe, dass die sagen, ja, wir müssen da schon reingucken, um das einschätzen zu können, um letztendlich die gewünschte Beratung geben zu können. Und natürlich sind mindestens viele in der Buchwelt gute Bildungsbürger, also ich zähle uns drei auch mal dazu. Und wir gucken da schon mit etwas Distanz drauf oder nehmen nur zwei Finger, um das Buch anzufassen. Ja, okay. Aber ich glaube, wenn wir verstanden haben, wir haben da junge Leserinnen, die mit einer Begeisterung Bücher lesen, das wird ihr Leben prägen. Und wir wären sehr, sehr dumm, gerade wenn ich eine Buchhandlung habe, wenn wir die dann nicht zu uns holen, denn die werden später anderes lesen. Solches Verhalten ist ja kohortenabhängig. Das heißt, in einer bestimmten Altersgruppe betreiben wir das, aber wir verändern uns, wenn wir älter werden. Auch beim Lesen, Musik hören, bei vielen Dingen verändern wir uns. Also wollen wir die gewinnen dafür. Und wenn sie mal leidenschaftlich gelesen haben und dieses Grundgefühl haben, dass sie wichtige Erfahrungen von Liebe und Tod in Büchern am intensivsten erlebt haben, dann hören sie ein Leben lang nicht auf zu lesen.
Und also diese emotionalen Achterbahnfahrten, die einen glücklich machen auch irgendwie und die hinterher zurücklassen.
Aber selbst wenn wir unter Wasser sind.
Ja.
Das ist ja eigentlich ein schöner Ausblick, würde ich mal sagen. Also es ist ja, also wer liest, ist doch erst schon mal auf dem richtigen Weg und dann hat er ja die ganze Lesewelt vor sich und da Leute außen vor zu lassen, ist einfach nicht gut. Und ich glaube, diese ganze Diskussion über Populärkultur haben wir ja in vielen anderen Bereichen auch geführt. Und ja, wer Schlager hört, ist ja auch kein schlechter Mensch, sondern es gibt Menschen, die mögen das und es gibt Menschen, die finden darüber auch Zugang zu anderer Musik. Und ich glaube, diese Zugänge zu anderen zu finden, ist ja erst schon mal einfacher, wenn man schon mal in dieser Welt unterwegs ist. Und ja, also, warum dann nicht auch New Adult?
Genau. Ja, also niemand konnte voraussagen, dass in dieser Fankultur gerade zum Beispiel Dostojewskis Weiße Nächte ein Hype erlebt, dass entsprechende Verlage auch schon nachgedruckt haben und schöne Ausgaben gemacht haben. Weiße Nächte ist plötzlich, man weiß nicht genau, wie so etwas entsteht, genauso wie Nabokovs Lolita, ploppt auf und wird dann von dieser Community aufgenommen. Oder die Dark Academia-Leute nehmen dann Oscar Wilde's A Picture of Dorian Gray auf. Das können wir nicht voraussagen. Und das ist gut auch für die Klassiker, dass die dann plötzlich nach oben gehebelt werden durch diese Fankultur in einem Umfang. Also da freuen wir uns über die Auflagen doch.
Also der Sprung sozusagen von dem einen Genre dann zu den Klassikern ist also durch die Community möglich.
Der ist möglich. Wir wissen leider nicht, wie umfangreich der ist, aber wenn ihr nachguckt, im Internet muss man nur mal sowas wie Dostojewskis Weiße Nächte eingeben, wie das plötzlich, auf welchen Kanälen das auftaucht. Da hat man gedacht, vor 2 Jahren hätte ich gedacht, kein Mensch liest mehr, also außer eben diesen üblichen Bildungsbürger wie wir, liest sowas wie Weiße Nächte. Übrigens nicht Dostojewskis bestes Buch, gibt's bessere, aber es ist jetzt gerade auch, weil es eben um Beziehungen geht, auch scheiternde Beziehungen. Mhm. Ja, das ist ja auch kein glückliches Buch. Ja, da kann man auch mit weinen.
Ja, jetzt sind wir richtig aufgeschlaut, wissen über die Bookboy-Friends und soziale Beziehungen.
Und parasoziale Beziehungen?
Parasoziale Beziehungen, genau, das merken wir uns. Das Wort von Gerhard Lauer, parasoziale Beziehungen.
Nicht nur,
genau. Ja, vielen Dank, dass du uns so eingeführt hast in die Romance-Welt, uns die Hintergründe eröffnet hast und
die ein oder andere Buchhändlerin jetzt vielleicht auch nochmal zum Nachdenken bewegt.
Genau, die stellt nämlich jetzt auch Dostojewskis Weiße Nächte
zu ihren
Icebreaker.
Genau.
Vielen Dank, Gerhard, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, bei euch sein zu dürfen und ja, tausend Dank.
Danke.
Gut, jetzt machen wir die quasi die Auf.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.